Welcome to Game Talk. We talk games. Independent, authentic, and with passion. Here is your host, Joey.
Herzlich willkommen im Game Talk. Heute sprechen wir über ein Spiel, auf das ich mich schon lange, lange freue. Die Rede ist von Detroit Become Human. Und dazu habe ich mir jemanden hier in den Podcast eingeladen, der sich auch sehr auf das Spiel gefreut hat. Ich darf abermals begrüßen den Thomas. Hi.
Hi, danke für die Einladung.
Für die Personen, die nicht reingehört haben, als du das letzte Mal hier im Game Talk warst, stell dich doch bitte nochmal kurz vor in ein paar wenigen Sätzen.
Okay, ich bin Thomas, ich bin 32, ich wohne in der Schweiz. Streamer auf Twitch, viermal die Woche, bin Twitch-Partner und heiße dort StrikeDM. Und ja, habe mich auch sehr auf Detroit gefreut, schon seit der ersten Tech-Demo damals. Und jetzt ist es hier und es ist toll.
Dein Stream wird selbstverständlich in den Shownotes verlinkt sein. Das hier wie immer der Hinweis auf eben diese im Web gametalk.fm/Detroit Become Human oder direkt schon bei dir in deiner Podcast-App. Wie immer wollen wir mit dem Release beginnen, dass wir so die langweiligen Randfakten hier gleich schon vorweg abgearbeitet haben. Das Spiel ist relativ aktuell. Es kam am 25. Mai exklusiv für die PS4 nach über 4-jähriger Entwicklungszeit. Den Entwickler könnte man auch kennen, Quantic Dream, so auch den Director David Cage. Man kennt die von Spielen wie Fahrenheit oder Indigo Prophecy. Dazu gibt's auch einen Game Talk, gametalk.fm/Fahrenheit. Oder dann später Heavy Rain und noch später Beyond Two Souls. Hast du welche von denen gespielt?
Fahrenheit nur mal so kurz angespielt eigentlich, obwohl ich dort immer noch diesen Namensunterschied zwischen Europa und USA mega lustig finde. Heavy Rain habe ich mehrmals durchgespielt, das hat mich richtig gepackt. Ich habe auch immer wieder gesagt, das ist vermutlich das erwachsenste Spiel, das ich je gespielt habe. Beyond Two Souls wollte ich eigentlich spielen. Ich glaube, ich habe es noch auf der PS gegiftet von einem Viewer, aber ich habe es leider nie gespielt.
Okay, ich will dir nicht den Spaß verderben, aber könnte sein, dass da Beyond Two Souls Heavy Rain nicht den Rang ablaufen wird. Aber das soll nicht das Thema der heutigen Sendung sein. Stattdessen würde ich sagen, switchen wir rüber zu Detroit Become Human. Es macht wahrscheinlich Sinn, wenn wir hier mit dem Setting beginnen. Wir spielen in der nahen Zukunft, darf man wahrscheinlich sagen, November 2038, also in 20 Jahren, in Detroit, wie es der Name schon sagt, in den USA.
Genau.
Und was sofort auffällt, was auch so der Aufhänger des ganzen Spiels ist, da ist alles voll solcher Androids. CyberLife stellt die her, eine große Company. Ich meine etwa die einzige, die die herstellt. Die hat da schon fast ein Monopol. Und jeder hat so ein Android. Und diese Androids, die machen alles Mögliche, ne?
Ja, also Hausarbeiten, Kochen, Aufräumen. Es gibt auch Sexbots, glaube ich.
Ja.
Ja.
Also es fällt sofort auf, diese Androiden, die sind extrem menschlich. Es gibt sogar Android-Haustiere. Die laufen mehr oder weniger selbstständig, die muss man auch nicht füttern oder so. Das Einzige, was die scheinbar brauchen, ist irgendwie so blaues Blut, Therium, Zeug, das man ab und zu mal eben nachfüllen muss. Aber das war's dann eigentlich. Klingt im ersten Moment ziemlich schön, weil die arbeiten dann für dich. Bringt dann aber schon das erste, ich würde fast schon sagen, politische Diskussionsthema ins Spiel, dass so natürlich auch Menschen ihre Arbeitsstelle verlieren, weil der Android halt eben das macht, was früher mal ihr Job war. Entsprechend ist nicht ganz jeder happy mit der dortigen Situation. Es gibt also auch Leute, die gegen Androids protestieren.
35% unemployment, millions out of work. Are we going to do something?
Yeah!
We want jobs.
We want
not more we androids.
Want work.
We need
work.
A ban
we
androids
want work.
Now.
We want work.
What do we want?
We need androids.
When do we
Wie hast du das empfunden? Kannst du das irgendwie nachvollziehen oder fandest du es fast schon zu fest, so mit dem Holzhammer aufs Auge gedrückt, so hey, hier, gesellschaftliches Problem, denk drüber nach?
Nö, würde ich nicht behaupten. Also im Endeffekt, so eine technologische Veränderung, so ein Fortschritt wird nun mal Gegner auf den Plan rufen. Das tun sie ja eigentlich alle, also eigentlich alle gesellschaftlichen Veränderungen. Hier haben wir noch den Zusatz, dass halt dann Leute arbeitslos wurden. 35% Arbeitslosigkeit ist verdammt hoch. Es gibt auch ein Hintergrundvideo auf YouTube, wo der Erfinder, der CEO von CyberLife, interviewt wird und er wird dann auch gefragt, ja, aber wie stehen Sie jetzt dazu, dass all diese Menschen arbeitslos sind? Ist das nicht der Untergang der Arbeitsgesellschaft und so weiter? Und er meinte dann auch, ja, das hat man damals bei der Industrialisierung auch gesagt.
The first steam engines also caused an increase in unemployment. But no one today would imagine turning back the clock. Artificial intelligence makes everyday lives easier. Nothing can stop progress. What's happening here is inevitable.
Aber wie wir ja sehen werden, ist bei den Androids die emotionale Komponente ja dann plötzlich auch noch ein Thema.
Das war übrigens der Kamsky, den wird man noch treffen im Spiel, so viel mal vorweg. Was einem dann halt auch noch sehr schnell auffällt, ist, dass diese Androids sehr schlecht behandelt werden. Sie sind halt einfach Maschinen, sie sind halt einfach Sachen.
Mhm.
Kann einem dann schon nahe gehen im Verlauf des Spiels, kommt halt immer drauf an, aus welchem Holz man selber dann geschnitzt ist.
Mhm.
Die sind dann aber oft doch schon ziemlich rücksichtslos und wie du sagst, wir stellen ziemlich bald mal fest, dass Androiden auch, ich nenne jetzt mal Gefühle, entwickeln können.
Mhm.
Entsprechend kollidiert das da. Also immer mal wieder die Frage, Gehorsam gegen Systemtreue, sich wehren, sich nicht wehren.
Mhm.
Apartheid ist auch so was, das da ganz auffällig reingearbeitet wurde. Also wenn der Android im Bus halt hinten stehen muss und die Menschen sitzen vorne.
Mhm.
Diese offensichtlichen Hinweise auf Probleme, habe ich gesehen, ist was, das oft kritisiert wurde in Reviews. Verstehe ich persönlich nicht. Ich finde, ja, es ist sehr deutlich, die Anspielung, aber finde ich okay.
Es ist ein Videospiel. Es hat ja auch nicht den Auftrag, irgendwie jetzt besonders sanft mit geschichtlichen Hintergründen umzugehen. Es ist ein Kunstwerk. Wenn die Hersteller sich dazu entschieden haben, das jetzt in ihr Spiel einzubauen, um das Narrativ fortzuführen, ist das für mich okay. Da muss man nicht noch erklären. Der Fakt allein, dass es da ist, ist ja schon Erklärung genug. Zu der Sache mit der rücksichtslosen Behandlung, das stimmt schon. Also es wird ja auch immer wieder gezeigt, dass Androiden zum Teil wie der letzte Dreck behandelt werden. Allerdings sieht man auch, das heißt mir gerade zu Beginn des Spiels aufgefallen, sieht man auch Menschen, die mit ihren Androiden sehr, sehr freundschaftlich und positiv umgehen und sich bedanken für bestimmte Dinge, die die Androiden tun. Auch da würde ich behaupten, man kann nicht einfach generell sagen, ja, der Mensch behandelt diese Maschine jetzt schlecht. Es kommt immer noch auf den Menschen an.
Absolut. Ich glaube, damit können wir jetzt mal in die Story einsteigen. Dieser Teil hier wird noch spoilerfrei gehalten sein. Thomas, du bist auch noch nicht ganz durch. Entsprechend will ich auch dich noch nicht spoilen.
Danke.
Ich, also der Joey aus der Zukunft, wird sich dann hier irgendwo einklinken und noch ein Story-Spoiler-Kapitel einbauen, wo dann die ganze Geschichte, zumindest so wie ich sie erlebt habe, erzählt wird. Wir werden es so machen, wir werden unsere drei Protagonisten hier kurz anreißen, ihre Storys kurz anreißen, bei dem wollen wir es dann aber dann auch belassen im spoilerfreien Teil. Also, wir starten mit Connor. Das ist eine Szene, die wahrscheinlich jeder schon gesehen hat, der sich fürs Spiel interessiert. Wir sind eine Art Detektiv, geht ein bisschen weiter, es geht in die Richtung Detektiv, Assistent, Android, Prototyp. Und unsere Aufgabe ist, Deviants, zu Deutsch Abweichlings-Androids, zu finden, herauszufinden, warum werden die Abweichlinge, also warum widersetzen die sich ihrer Programmierung, warum entwickeln die eigenen Willen und eigene Gefühle.
Mhm.
Mit dem starten wir. Wir haben die Geiselnahmenszene da auf dem Dach. Vielleicht gleich vorweg, wie hat die bei dir geendet?
Ich will zuallererst mal sagen, dass ich es schon sehr, sehr, sehr gut in die Story implementiert finde, diesen Konflikt Menschen, Androide, Emotionen, praktisch das Erste, das wir sehen, ist, dass Connor aus dem Lift kommt, in diese Wohnung, wo sich diese ganze Geiselnahme gerade abspielt, als Verhandler. Er wurde ja als Verhandler gerufen.
Ja.
Und steht dann da und die ängstliche Mutter rennt zu ihm und sagt, sie müssen meine kleine Tochter retten, sieht dann diesen LED auf der Seite seines Kopfs und sagt, was, sie haben einen Androiden gerufen? Warum haben sie keinen Menschen gerufen? Und da wird dieses Bild von der Android ist nur ein kühler, dem Menschen unterzuordnendes Irgendwas, mechanisches Irgendwas halt schon mal sehr, sehr klar. Auch das Gespräch mit Captain Irgendwas, der da die Geiselnahme aus polizeilicher Sicht führt. Man merkt ihm auch sehr schnell an, der hat jetzt überhaupt gar keinen Bock, dass da jetzt noch ein Androide rumturnt. Aber ist jetzt halt so. Jedenfalls, bei mir hat das so geendet, ich habe das Spiel auch so ein bisschen, ja, mal irgendwas machen angefangen. So, ist mir jetzt egal, ich guck mal ein bisschen, was ich so machen kann und fackel nicht lange. Und hab dann kurzerhand dem Geiselnehmer-Androiden gesagt, ich habe keine Waffe und hab ihn dann direkt erschossen und so das Mädchen gerettet.
Okay, interessant. Bei mir war es so, ich habe den Geiselnehmer, der das Mädchen hält, mit der Hand runtergestoßen, das Mädchen zum Dach gezogen und ich bin dann mit dem Täter runtergestürzt.
Okay.
Ist recht interessant, weil nachher spielen wir ja wieder als Connor und ich dachte dann am Anfang, wir haben jetzt am Anfang das Ende gespielt und jetzt spiele ich quasi den Beginn und Ende dann wieder da. Mhm. Ist aber überhaupt nicht so. Wenn man nämlich als Connor stirbt, dann wird man weiterspielen als anderes Connor-Modell.
Ja, genau.
Und das merkt man nur, wenn man auf die Seriennummer fokussiert, dann merkt man, man spielt eigentlich einen anderen Charakter.
Genau, das sind so die ganz kleinen Dinge.
Hat mich am Anfang recht verwirrt. Irgendwann habe ich es dann auch gecheckt. Connor ist schon, wie du sagst, der Kälteste. Also der ist gefühlt sogar für einen Androiden irgendwie recht kalt. Mhm. Das wird aber auch echt schön transportiert durch die Kleidung, durch die Musik. Er ist so ein bisschen Blade Runner meets Asperger-Syndrom, Sheldon Cooper. Er ist so ein bisschen das.
Ich würde es jetzt nicht ins Asperger-Syndrom drücken. Er ist ja nicht Menschen mit Asperger werden ja immer so ein bisschen verschroben und weird.
Stimmt, weird ist er überhaupt nicht.
Porträtiert. Er ist halt einfach sehr, sehr analytisch, pragmatisch. Er kommt aber auch nicht arrogant oder kühl rüber. Sie haben auch sehr schön einen Darsteller ausgewählt, nachdem sie den gebaut haben, der ein angenehmes, ein sympathisches Äußeres hat und eine angenehme Stimme. Also das passt dann irgendwie schon so, es hat was Beruhigendes irgendwie auch an sich. Cool finde ich auch, dass sie den drei Hauptcharakteren jeweils einen eigenen Komponisten gespendet haben.
Ja.
Und komplett die Kameraführung aller drei verschiedener Figuren komplett andere cinematografische Werte und Wege verfolgt.
Ja.
Das ist auch sehr cool.
Absolut. Da haben sie sich echt sehr viel Mühe gegeben. So viel Mühe, dass ich schon fast fürchte, dass das gar nicht alle merken. Aber ich schätze es dann trotzdem, dass es drin ist.
Der Punkt ist ja nicht, dass, es kann ja nicht jeder eine Ahnung von Cinematografie haben. Muss man ja auch nicht. Man kann ja Musik auch gut finden, ohne dass man das Instrument spielen kann, das da gespielt wird.
Ja, absolut.
Das sind diese kleinen Dinge, die als Summe dann diese emotional unterschiedliche Identifikation mit den Charakteren halt erst hervorruft. Ich glaube, Menschen, die eher zur Ruhe neigen, zur Introvertiertheit neigen, zum Pragmatismus neigen, würden sich eher in einem Connor wiederfinden. Und andere, wie du jetzt gleich erklären wirst, vielleicht mit einer Kara oder einem Marcus.
Bevor ich die sehr gute Überleitung gleich aufnehmen werde, würde ich meinen, wir dürfen noch ganz kurz bei Connor bleiben, weil das war nur das Tutorial. Richtig los geht's dann, dass wir einem menschlichen Polizisten, Kommissar zur Seite gestellt werden. Passenderweise hat der auch dasselbe Ziel wie wir. Der will nämlich Morde an Menschen aufklären, die durch solche abweichenden Androiden begangen worden sind.
Genau.
Das Coole dran ist, ja, es ist voll der Cop-Buddy-Movie, ja, Klischee und so weiter. Ich fand's trotzdem gut, mir egal. Der ist Androiden gegenüber total abgeneigt. Man merkt, der hatte auch schon mal ein bisschen bessere Zeiten. Der trinkt gerne mal einen, auch gerne mal einen zu viel. Der wird von irgendwas geplagt. Ich will jetzt hier nicht zu viel verraten. Da kommt dann schon noch ein bisschen was rein. Und unsere zwei Figuren passen halt sehr schlecht zueinander.
Mhm.
Entsprechend ist dann da auch interessant, wie die Beziehungen sich denn da entwickeln werden. Da gibt's auch noch ein Feature, das sprechen wir dann im Gameplay an. Aber jetzt wechseln wir mal rüber zu Kara. Wir wachen eigentlich in einem Store auf und wir werden von unserem Besitzer abgeholt. Wir erfahren dann in einem kurzen Dialog, ja, deine Androidin, die war kaputt. komische Sache, aber ja gut, wir konnten sie reparieren. Du darfst jetzt wieder abholen.
Mhm.
Wir werden von Tots, das ist unser Besitzer, wieder abgeholt und nach Hause gebracht und merken dann bald, der hat zu Hause noch eine Tochter. Und der, wie formuliert man das politisch korrekt, ist auch eine sehr getrübte Figur, wohnt in einem sehr schlechten Viertel, trinkt, nimmt Drogen, neigt zu Aggressionen. Also ungefähr das schlechteste Vaterbild, was man sich so für ein kleines Mädchen vorstellen kann.
Genau, ja.
Ich habe mich dann da gleich gefragt, arbeitslos, überschuldet, merkt man dann auch, wenn man durch die Wohnung läuft und die Rechnungen anguckt.
Mhm.
Wie viel kostet wohl so ein Android, wenn auch er sich so einen kaufen kann? Also die müssen doch recht erschwinglich sein.
Das habe ich mir auch gedacht. Sie sind nicht erschwinglich. Also wenn man ein bisschen zuhört in dieser Store-Szene oder mal die Schaufenster von den ganzen Stores mal ein bisschen anguckt, also so ein Android kostet schnell mal $8,000.
Oh, okay, jetzt wissen wir nicht, 2038, Inflation,
okay.
Ja, schwierig, aber
klar.
Wahrscheinlich schon eher teuer, ne? Hätte ich jetzt
eher
ja
teuer.
Auch gedacht, drum so komisch, dass der sich einen kauft, ja gut.
Ja gut, sie sagen aber im Store, der Verkäufer sagt im Store auch, dieser eine Android, das ist nicht ein Kara-Modell, aber dieser eine Android kostet $8,000, aber wir haben auch zinsfreie Ratenzahlungen im Angebot.
Ah, voilà.
Wenn der Verkäufer das direkt schon so nachwirft, ohne eine Reaktion der Kunden abzuwarten, dann muss das schon eher viel sein.
Ja, plus vielleicht hat sich ja genau unser Todd hier den Androiden auch so gekauft. Vielleicht ist das ja mit auch eine Begründung für seine Überschuldung. So genau habe ich da nicht hingesehen.
Vielleicht.
Viel wichtiger ist dann aber, wenn wir dann da bei denen zu Hause sind, machen wir erstmal so ganz banale Hausarbeiten. Es gibt Leute, die haben sich daran gestört, aber ich finde das eigentlich noch schön, um ein bisschen Gefühl für die Steuerung zu bekommen und auch ein bisschen ein Gefühl für das blöde Leben eines Androids zu bekommen.
Das ist auch Character-Setting halt. Es wird halt echt nach Hause getrieben, also es wird halt echt rübergebracht, das ist ein Android, dafür ist er da und das war's.
Ich denke, so viel dürfen wir schon mal verraten. Man ahnt es auch ziemlich schnell. Es ist keine große Überraschung. Dieser Tod droht dann, Gewalt anzuwenden gegenüber seiner Tochter. Und da kommt der erste wirkliche, wie nennt man das hier auf Deutsch, Softwarebruch quasi von unserer Androidin Kara. Wir können seinen Befehlen, ja, wir müssen sogar, wenn wir ehrlich sind, widersprechen. Unsere digitale Auferstehung, wie auch immer, erleben und schlussendlich unseren eigenen Willen entwickeln, was wir dann tun müssen und dann auch nutzen, um die Tochter Alice zu retten und dann mit ihr zu fliehen.
Von der Spielmechanik her, finde ich, wurde der Ausbruch aus diesem digitalen Gefängnis der Willenlosigkeit, finde ich, ziemlich schön inszeniert. Also es kommt gut rüber, es ist nicht übertrieben. Es kommt auch das richtige Gewicht rüber, also wie schwer das für so einen Androiden ist. Das passiert ja eigentlich nicht einfach so. Das fand ich sehr, sehr gut realisiert.
Und da dann zeigt sich schon zum ersten Mal, wie es bei diesen David Cage Quantic Dream Spielen halt eben so ist. Man hat verschiedene Wege. Wie helfen wir jetzt Alice? Was passiert, wenn wir gar nichts tun zum Beispiel?
Mhm.
Ja, die Szene ist noch sehr am Anfang, aber ich will auch hier nichts zu viel verraten, dass man das noch selber erleben kann.
Mhm.
Ja, man hat da verschiedene Wege. Wollen wir es jetzt mal dabei belassen? Was danach kommt, erzähle ich euch dann im Spoilerteil. Schließlich wechseln wir zu Marcus. Und du hast ja vorhin erzählt, es gibt auch Menschen, die sehr gut mit ihrem Androiden umgehen. Und das ist genau so ein Beispiel.
Marcus gehört Carl. Carl ist im Rollstuhl. Er ist ziemlich alt. Er ist ziemlich krank. Er ist ein Künstler. Also er malt, wie wir dann rausfinden. Und Marcus ist sein Hilfsroboter. Er bringt ihm Essen, er bringt ihn ins Bett, er holt ihn aus dem Bett und so weiter und so fort. Und Carl ist überraschend freundlich und auch freundschaftlich diesem Marcus gegenüber. Da fällt mir besonders auf, dass Carl Marcus scheinbar zum Selberdenken auch anregt. Also er spricht mit ihm ja auch über, hast du dieses Buch über Philosophie denn schon gelesen? Denk daran, tu dies, tu das, sonst ist dein Leben nicht lebenswert. Also er spricht auch mit Begriffen wie Emotion, Leben, Dinge, die ja dann eigentlich den biologischen Organismen vorenthalten wären, wie Menschen. Ich würde behaupten, er zeigt Marcus erst, dass Marcus mehr aus sich rausholen kann, als seine Programmierung eigentlich bisher vermuten ließ.
Absolut, also das Ganze gipfelt ja dann in der frühen Szene, als er uns animiert, etwas selber zu malen.
Genau.
Er hat ja immer gemalt und dann sagt er irgendwann, ja, hier, Marcus, mal selber. Das machen wir dann auch. In einem ersten Versuch erstellen wir einfach eine perfekte Kopie von irgendwas, das gerade im Raum steht. Und Carl natürlich folgerichtig sagt dann, ja schön, aber das interessiert niemanden.
Das ist keine
Kunst. Mach mal was Eigenes.
Ich glaube, man kann auswählen, welche Emotionen man verbildlichen will, aber das Bild selber kommt dann aus dem Spiel.
Eigentlich komisch, um hier ein bisschen vorzugreifen, das kann man schon vor der digitalen Auferstehung, ähnlich wie bei Kara vorher, des Marcus. Eigentlich sollte er es ja da noch nicht können. Egal, ja, wir wollen da nicht zu genau drauf schauen. Stattdessen wollen wir mal gucken, wie es da bei Markus noch weitergeht, ohne jetzt schon zu viel zu erzählen. Man erfährt sehr früh, eigentlich sieht man es gleich schon, dass dieser Carl sehr wohlhabend ist. Seine Kunst scheint extrem beliebt zu sein. Carl hat jedoch noch einen Sohn, der Leo, und dem geht's nicht ganz so gut. Der scheint gewisse Probleme zu haben, unter anderem auch Geldprobleme. Der möchte dann immer mal wieder Geld holen von seinem Vater und der Vater spielt da halt irgendwann nicht mehr wirklich gerne mit. Es kommt schließlich zu einer Konfrontation und da hat dann Marcus seinen Ausbruchsmoment, wie wir es eben schon bei Kara beschrieben haben. Also ich muss vielleicht die Szene hier schnell erläutern. Wir sind im Atelier, es wurde quasi eingebrochen durch den Sohn Leo. Der wird dann sehr wütend, man merkt, der ist neidisch auf Marcus, weil halt sein Vater Carl sich so schön um Markus kümmert und um ihn scheinbar nicht. Und dann will ihm der Vater auch nicht Geld geben, also ist er noch aggressiver etc. Er greift dann den Androiden Markus an. Wir können uns dann wehren oder nicht. Hast du dich gewehrt?
Ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, was ich gemacht habe, aber das Resultat war drastisch.
Ja, ich glaube, das ist so früh im Spiel, das darfst du noch erzählen.
Das darf ich noch sagen. Ja, auf jeden Fall, also Leo schubst mich in Anführungs- und Schlusszeichen rum und irgendwann schubst Markus dann einmal zurück. Leo fällt sehr unglücklich mit dem Genick auf irgendeinen Vorsprung und ist tot.
Interessant. Wenn ich hier schnell meine Perspektive erläutern darf und hier sieht man schon mal, wie es halt auch anders kommen kann. Ich habe mich meines Wissens nicht gewehrt. Carl will dann quasi einschreiten, er ruft, hey Leo, lass ihn in Ruhe, bla bla und so weiter und Carl erleidet dann einen Herzinfarkt.
Das gibt's auch noch, wow.
Kurz darauf trifft halt die Polizei ein, sie schießt uns an und dann endet die Szene. Das Ganze ist so in Szenen aufgebaut und wie es da weitergeht, wollen wir jetzt hier an dieser Stelle noch nicht verraten. Also wir sehen alle, nein nicht alle, fast alle, Kara und Markus kommen an den Punkt, wo Gehorsam und Pazifismus scheinbar nicht der beste Weg zu sein scheint. Sie brechen aus ihrer Software aus, sie werden Abweichlinge, sie werden Deviants. Kara ist auf der Flucht, Markus wissen wir jetzt noch nicht. Und unser Connor, der ist weiter mit Lieutenant Hank Anderson dabei, die komischen Fälle aufzuklären. So, das ist so das Story-Grundsetting. Ja, Joey aus der Zukunft hier. Ich habe euch ja versprochen, dass ich hier noch ein Spoiler-Kapitel einbauen werde und genau das werde ich jetzt auch tun. Ich halte es für am sinnvollsten, mit Markus zu beginnen. Wir haben den nämlich schon angeschnitten. Der wird auf seinem Schrottplatz, wo er sich selber zusammenbaut, einen Hinweis von einem kaputten Androiden erhalten. Er solle doch nach Jericho gehen. Jericho ist ein Versteck in einem alten Frachtschiff, wo sich diese Deviants, diese Abweichlinge, treffen. Von da aus wird er mit seinen neu gewonnenen Freunden dann eine Revolution planen. Diese Revolution können wir auf verschiedene Wege machen. Wir haben grundsätzlich die Entscheidung zwischen friedlich und aggressiv. Friedlich steigert das Ansehen in der Bevölkerung, aggressiv fördert eher die Angst. Die öffentliche Meinung kann dann Einfluss haben auf spätere Events. Ich will hier nicht zu viel in die Details gehen, sonst rede ich hier noch mal eine halbe Stunde. Markus wird dann so Neo aus Matrix-mäßig quasi. Er kann dann einfach andere Androiden anfassen und dann werden sie Deviants und helfen ihm. Bei meinem Ende war es zumindest dann so, dass wir friedliche Proteste machen konnten. So hat er am Ende eine Riesenschar, mit der will er eine Revolution machen. Die Menschen wollen diesen Aufstand zuerst mit Gewalt niederschießen, machen sie auch. Irgendwann hören sie dann aber auf, hat damit zu tun, dass bei mir jetzt die Public Opinion den Androids gegenüber zu gut war. Ja, und am Ende haben wir so einen Civil Rights Movement der Androids, angeführt von Markus. Und das ist dann sein gutes Ende jetzt in meinem Fall. Auch die aggressive Revolution ist ein mögliches Ende und Markus kann selbstverständlich wie eigentlich jeder Charakter sterben. Hier ist es dann wohl passend, wenn ich mit Kara weitermache. Wir hauen ja ab mit Alice. Unterwegs finden wir noch den Luther, der hilft uns. Das Monster aus Frankenstein lässt grüßen, wobei es nicht irgendwie hässlich, aber es ist einfach groß und stark. Unser Ziel ist es, nach Kanada über die Grenze abzuhauen. Zwischendurch kommen wir aber auch nach Jericho, wo wir Marcus antreffen. Und da erfolgt ein erster Twist. Und zwar stellen wir fest, dass unser kleines Mädchen, die Alice, selber auch eine Androidin ist. Der Trotz, der hat nicht nur ein Hausmädchen-Androiden gekauft, der hat früher auch noch ein Kind-Androiden gekauft, weil sie ihn an seine Tochter erinnert hat. Die Tochter, die zusammen mit der Mutter weg ist, weil er halt einfach sein Leben nicht im Griff hat. Der Twist ist sowas von telefoniert, also man riecht ihn von Weitem, er wird oft angetönt und dann immer mal wieder nach hinten geschoben. Aber ich fand ihn trotzdem okay, man kann sich dann auch entscheiden, ja, will ich mich jetzt von Alice distanzieren oder nicht, macht dann an dem Punkt eigentlich gar keinen Sinn mehr. Für mich war die Entscheidung klar, natürlich halte ich weiter zu ihr. Dann von Jericho aus wollen wir über die Grenze. Wenn wir unterwegs erwischt werden, kommen wir noch in ein Androiden-KZ. Die Szene möchte ich gerne eigentlich nochmal spielen. Ich glaube, die ist recht eindrücklich. Ich hab's geschafft, den Bus zu erwischen und bin dann direkt an die Grenze gefahren. Sie würden das scannen, ob du ein Android bist. Haben sie bei mir auch gemacht. Sie haben es auch gemerkt, dass ich ein Android bin. Aber weil meine Public Opinion so hoch war, haben sie mich einfach über die Grenze gelassen. So hatte ich auch mit Kara, dem Helfer Luther und dem Mädchen Alice das gute Ende und alle haben überlebt. Schließlich noch Connor. Seine Story wird eigentlich durch einen ständigen inneren Zwist geprägt. Er hat bis ganz am Ende nie dieses innere Ausbruchs-, Befreiungs-, Revolutions-, Auferstehungserlebnis. Er ist immer Android, der nicht Deviant geworden ist, der nicht Abweichling geworden ist. Die Beziehung zu Hank war in meinem Fall immer sehr gut. Kann aber auch schlecht sein, was dann zum Beispiel zu Hanks Selbstmord führen würde oder in einer Szene könnte Hank sogar unseren Connor erschießen. Auch unser Connor, und das wird er wahrscheinlich in jedem Fall, wird Jericho irgendwann finden und nach Jericho gehen. Ihr habt's gehört, Marcus ist in Jericho, Kara ist in Jericho und jetzt auch Connor. Also von da an sind eigentlich alle am gleichen Ort. Und dort hat er dann die Entscheidung, werde ich auch noch Deviant und helfe den Androiden bei der Revolution oder bleibe ich Android und bekämpfe sie weiterhin. Ich habe mich dafür entschieden, ja klar, der geht ihnen helfen, wird selber auch Abweichler. Gut, er unterstützt sie dann bei der Revolution, ich will hier nicht alle Details erzählen und so, okay, gut. Ein zweiter Twist kommt dann, und zwar hat Connor quasi in seinem Kopf eine Welt einprogrammiert, so eine kleine, und dort trifft er sich mit einer älteren Dame, Amanda, die ihm immer mal wieder Aufträge gibt. Als er plötzlich ganz am Ende bei der Rede von Markus zuhört, so die Befreiungsrede, wird er wieder Android, also nicht Deviant, geht er nochmal in den Kopf und dann sagt sie, hahaha, das war alles geplant, du solltest Deviant werden und im richtigen Moment ergreifen wir wieder die Kontrolle über dich. Man kann das dann bekämpfen, bleibt Deviant und hilft oder man könnte dann wieder Android werden und am Ende noch Markus erschießen zum Beispiel. Ich habe mich dem widersetzt und so hatte ich dann auch mit Connor das gute Ende. Der hat den Deviants geholfen, er hat auch überlebt. Und da ich zu Hank eine gute Beziehung hatte und den immer mal wieder gerettet habe, hat auch der am Ende überlebt. Das war jetzt der absolute Schnellabriss der Story mit Enden bzw. mit dem guten Ende, so wie ich das hatte. Wir haben ab und zu mal einen Twist, mehr oder weniger auffällig, die habe ich mal kurz erwähnt. Ich will hier nochmal kurz herausheben, jeder Hauptcharakter und auch einige Nebencharaktere können sterben. Teilweise auch schon ziemlich früh. Das beste Ende erlebt man halt, wenn alle überleben, das habe ich jetzt geschafft. Nochmal zusammenfassend, Alice, Luther und Kara sind in Kanada, Markus hat die friedliche Revolution geschafft, der lernt dann noch so eine Freundin kennen, die lebt dann auch noch und ist dann an seiner Seite. Und unser Connor wurde Deviant, hat ihnen bei der Revolution geholfen und ist jetzt der Mega-Buddy mit Hank, der ja ursprünglich sehr Androiden gegenüber abgeneigt war. Jetzt haben wir immer mal wieder ein bisschen Gameplay-Elemente angesprochen. Dem wollen wir jetzt mal noch ein gesondertes Kapitel widmen. Mit den ganz banalen, offensichtlichen Dingen wollen wir beginnen. Wer schon mal so ein Quantic Dream Spiel gespielt hat, der weiß ungefähr, womit man es da gameplay-technisch zu tun hat. Wir laufen rum, Third Person, in kleineren, aber sicher abgegrenzten Arealen, können da Dinge anschauen, Zeug drücken. Die Kombinationen, die wir drücken müssen oder die Tasten, die wir drücken müssen, sind immer irgendwo entfernt ans Movement angelehnt. Also mal muss ich den Controller heben, mal muss ich übers Touchpad wischen, mal muss ich mehrere Dinge gleichzeitig drücken. Es geht einfach darum, die Immersion so ein bisschen zu verstärken. Ja. Dann gibt es natürlich gerade in hitzigen Situationen Quicktime-Events. Und wenn man jetzt ganz böse sein will, ist das schon fast das ganze Gameplay. Klingt ein bisschen böse, aber ist ganz okay. Das Spiel braucht nicht mehr, will nicht mehr. Ich würde das jetzt nicht als Kritikpunkt ankreiden. Es ist ja halt dieses interaktive Drama. Man kann sich schon fast drüber streiten, soll man das überhaupt noch Spiel nennen?
Die Grundidee eines Spiels, was ja auch die Grundidee der Spieltheorie ist, ist, dass Entscheidungen von außen den Verlauf beeinflussen. Aus diesem Punkt gesagt ist es ganz klar ein Spiel, weil ja Entscheidungen des Spielers die weitere Handlung beeinflussen. Was mir halt auch aufgefallen ist bei diesem Spiel jetzt, ist, dass auch bestimmte eigene Steuerelemente in die Entscheidungen reinkommen. Also man kann nicht mehr nur sagen, hier Entscheidung 1, hier Entscheidung 2. Es kommt auch mal drauf an, wie schnell man sich an eine bestimmte Stelle begibt, wie schnell man einen Hinweis findet, wie schnell man eine Entscheidung trifft. Das macht das Ganze schon noch einmal tiefer. Also ein Spiel ist das ganz klar für mich. Halt einfach ein unfassbar cineastisches Spiel.
Du hast schon recht, ich habe da noch ein paar Details verschwiegen. Es gibt schon Entscheidungen, die zeitkritisch sind, also wo einfach ein Timer abläuft. Der kann manchmal auch sehr kurz sein, dass man sich halt nicht wirklich überlegen kann, oh Mist, was mache ich jetzt? Manchmal kann es dann aber auch passieren, dass man dadurch gewisse Wege gar nicht sieht. Es kann auch sein, dass man gewisse Wege nicht angeboten bekommt, weil man zuvor irgendeinen Gegenstand nicht angeguckt hat, der im Raum lag. Also es lohnt sich schon sehr, sich umzugucken, will ich hier gleich vorausschicken. Ich habe schon gesagt, das Spiel ist in Szenen aufgebaut, in Episoden könnte man schon fast sagen. Man wechselt sich dann immer durch. Dann ein Feature, ich habe es vorhin auch schon mal gestreift, ist die Beziehung. Jeder unserer Hauptcharaktere hat mit ein paar NPCs sehr viel zu tun. Im Fall von Connor ist es zum Beispiel der Kommissar Hank. Man hat zu all diesen Figuren eine Beziehung und je nachdem, wie man sich halt entscheidet, kann die Beziehung zu der Person dann ins Positive steigen, aber sie kann dann auch sinken und das öffnet dann nebst meinen normalen Entscheidungen auch nochmal eigene Wege im Spielverlauf.
Genau.
Ich würde jetzt hier schon sehr gerne sagen, ja, wenn du mit Hank sehr gut befreundet bist, kannst du dann das und wenn du mit Hank gar nicht befreundet bist, dann wird da möglicherweise das passieren und so. Lasse ich jetzt alles noch?
Besser nicht.
Hoffentlich denke ich dann im Spoiler-Kapitel wieder dran. Was mir aufgefallen ist, um hier schon den ersten kleinen Kritikpunkt einzubauen, jetzt kann man auch sagen, ja, Joey, du bist der Noob. Gerade in hektischen Situationen hatte ich bei den Quicktime-Events Mühe mit den Motion-Controls.
Same, ich auch. Okay, denn einen dieser zwei Wermutstropfen bringe ich in einem späteren Kapitel, aber wir sind ja jetzt bei der Steuerung. Das hat mich schon innerhalb der ersten 5 Minuten richtig gestört. Klar, das ist kein Ego-Shooter, das ist kein Super-Fun-Shooter, wo jede kleine Tastenbewegung eine 90-Grad-Wende innerhalb einer halben Sekunde durchführen kann. Aber die Steuerung ist manchmal schon echt richtig schwammig. Also kleine Beispiele, wie man bewegt sich in einen anderen Raum, die Kamera wechselt in diesen Raum. Vorher hat man sich von der Kamera wegbewegt, jetzt bewegt man sich plötzlich zur Kamera hin. Es wäre jetzt blöd, wenn ich jetzt den Spieler wieder von der Kamera wegbewegen lasse, weil er den Analog-Stick nach oben drückt, weil er vorhin halt in die Richtung gegangen ist. Also das erkennt es schon, das setzt es auch um. Aber gerade in hektischen Momenten, wenn es jetzt irgendwie darum geht, schnell bestimmte Dinge im Raum zu finden oder ähnliches, hat es mich unfassbar frustriert, dass man beispielsweise nicht schnell gehen kann oder laufen kann, joggen kann.
Oh ja.
Wenn mir, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon zu viel vorhole, aber es, ich sage ja nicht, bei wem das ist und wann. Wenn mir gesagt wird, finde so schnell wie möglich innerhalb so und so viele Sekunden 3 Beweisstücke in diesem Raum, dann renne ich durch den Raum.
Ja.
Weil ich, weil mein Charakter weiß, okay, ich habe jetzt knappe 3 Minuten, in den 3 Minuten muss ich jetzt echt vielleicht mein Leben retten oder das andere. Dann schlendert man nicht einfach durch den Raum. Und es war so schlimm, dass ich echt dachte, ich finde vielleicht einfach den Knopf nicht, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Hersteller, die so ein unglaublich genaues Auge auf Realismus und das gewisse Gefühl von Schwere bei der Bewegung, von Gewicht bei der Bewegung eingebaut haben, dass sie so drauf geachtet haben, dass sie einfach nicht dran gedacht haben. Aber offenbar haben sie das. Und das lässt sich auch durch die ganze Android-Story für mich nicht wieder gut machen. Das finde ich schon einen groben Schnitzer. Und auch sonst bestimmte Bewegungen um andere NPCs herum. Das ist einfach zu schwer, es ist zu sperrig. Es stört die Immersion in ein sonst unfassbar immersives Spiel.
Da kann ich dir schon zustimmen. Sie können sich teilweise rausretten, indem das Spiel halt nicht gameplay-intensiv ist oder meistens halt nicht schnell ist. Dann kann man sich so eine Steuerung erlauben.
Mhm.
Aber wenn dann halt eben mal die von dir geschilderten Szenen kommen,
ja,
dann merkt man dann halt, dass die Steuerung nicht ganz ausgereift ist.
Genau.
Kann dann schon frustrierend sein, wenn ich dann halt ein Quicktime-Event mache, bei dem ich dann möglicherweise scheitere und dann möglicherweise am Ende mein Charakter noch stirbt.
Mhm.
Das ist möglich. Und ich dann halt noch mit 2 von 3 weiterspielen muss. Ja, dann ist es dann schon ziemlich frustrierend.
Bei mir war es eine Szene, wo man beim Spielen denkt, okay, wenn ich das nicht schaffe, dann ist mein Charakter tot. Der Charakter schafft es auch, wenn man es nicht schafft und sich dann hinterher ein bisschen mehr Mühe gibt, es funktioniert. Aber dennoch, das hat mich zum ersten Mal in diesem Spiel tatsächlich richtig sauer gemacht.
Ja.
Da dachte ich echt, okay, das ist jetzt scheiße. Das ist jetzt richtig bescheuert. Das hat mir jetzt den Spielspaß in dem Moment ein bisschen kaputt gemacht. War sehr schnell wieder vorbei, weil das Spiel halt einfach so dermaßen gut und packend ist. Aber das war schon ziemlich blöde.
Packend würde ich hier gleich aufgreifen. Was halt für packend auch immer eine große Rolle spielt, ist die ganze Inszenierung, Optik oder einfach Grafik.
Mhm.
Da würde ich doch schon schnell ein bisschen drüber reden wollen.
Gerne.
Die Grafik fand ich sehr, sehr schick. Ich habe es auf der PS Pro gespielt. Muss sagen, Framerate und so war alles ganz okay. Ich bin jetzt da nicht einer, der unglaublich drauf guckt, aber in Full HD war das alles so ganz schick.
Mhm.
Ich werde in den Shownotes noch ein Technikvergleich-Video verlinken. Da kann man sich das mal angucken, wen es wirklich interessiert. Also so viel Krach, wie meine PS4 Pro gemacht hat, muss es schon grafisch Hardware-intensiv sein.
Ja, oh ja.
Ist dir das auch aufgefallen, dass das Ding richtig zu lüften beginnt? Das hatte ich ja so noch nie bei einem Spiel auf der Pro.
Nur einmal kurz, als ich mal kurz die Kopfhörer abgenommen hatte, weil ich bin ja immer im Stream, wenn ich das spiele, ich habe gute Kopfhörer auf. Mir ist eher aufgefallen, dass der Raum sehr, sehr warm wurde. Das Lüftungssystem bläst verdammt viel heiße Luft da hinten raus. Das ist mir schon aufgefallen. Aber wenn man das Spiel sieht, versteht man das halt auch ein bisschen, weil es ist grafisch schon... Ich würde schon behaupten, dass es zu einem großen Punkt ein Meilenstein ist.
Macht da schon auch Sinn, gerade ein Spiel, das so von der Inszenierung lebt, darf da schon rein investieren.
Mhm.
Wer jetzt der krasse PC Master Race Spieler ist, der weiß nicht, welche Spiele mit wie vielen Grafikkarten in 4K spielt, der wird jetzt davor sitzen und sagen, ja, ist schon schick, aber ich habe schon hübscher gesehen.
Mhm.
Aber in Relation für Konsolenverhältnisse sieht das schon sehr hübsch aus.
Absolut, ja.
Wo ich jetzt aber noch mehr ein Augenmerk drauflegen möchte, ist eigentlich die Produktion dahinter. Man muss wissen, da wurde extrem viel mit Motion Capturing gefilmt, also manchmal nur Body Only mit irgendeinem Schauspieler oder dann ganze Performance-Shots mit den Schauspielern, die man dann auch wirklich im Spiel sieht.
Mhm.
Die haben 1 bis 2 Jahre lang gefilmt mit total scheinbar 300 Schauspielern und Schauspielerinnen, also ein extremer Aufwand. Besonderes Augenmerk haben sie auf die Mimik dann gelegt. Wie macht man das für Leute, die da vielleicht nicht so dahinter sind? Da bekommt man einen ganzen Haufen Punkte aufs Gesicht geklebt. Dann wird dann die Bewegung dieser Punkte analysiert. Plus das ganze Gesicht wird, ich weiß auch nicht, 250 Mal abfotografiert. Und so wird dann am Ende das Ganze zusammengebaut. geht leider nicht ganz für Augen. Die Augenbewegungen mussten sie noch manuell mitmachen, war relativ aufwendig, aber das Resultat überzeugt.
Ist ganz okay.
Dass man da mal ein Gefühl für bekommt, dass da doch auch auf der technischen Seite sehr viel passiert.
Ja, ja, die Augen, die Uncanny Valley-Thematik. Mittlerweile ist ja die einzige große Hürde, die noch zwischen der wirklich realistischen Menschlichkeit von Videospielcharakteren und halt eben der Technik steht, sind halt einfach die Augen. Es ist so unfassbar schwierig, diese Augen nicht tot erscheinen zu lassen. Und das haben in meinen Augen leider auch die Leute hinter diesem Spiel nicht immer geschafft. Das hat beispielsweise das doch schon ein paar Jahre auf dem Buckel habende Uncharted 4 in meinen Augen sehr viel besser gelöst. Und das andere, das ist jetzt dieser zweite Wermutstropfen, den ich angesprochen habe, was meine Immersion bei Detroit Become Human ein bisschen stört, sind die Mundbewegungen. Die haben sie echt in meinen Augen gar nicht gut hingekriegt. Relativ oft entspricht die Mundbewegung des Charakters überhaupt nicht dem, was der Charakter spricht. Oder es ist dasselbe, aber so sehr abgeschwächt, dass es sich anhört, wie wenn ein ganz normaler Mensch spricht und es aussieht, wie wenn ein schwer Betrunkener versucht, den Mund zu bewegen.
Teilweise ist mir das schon auch aufgefallen, da kann ich dir zustimmen. Nicht immer, aber teilweise.
Genau, abgesehen davon, wunderschön gemacht. Also ich habe auch Fotos der Schauspieler nochmal angeguckt und die haben sie richtig gut hingekriegt. Das war beispielsweise schon bei Heavy Rain schon ziemlich gut. Da war nur eine Darstellerin, fand ich, die war schlecht. Also da, das war echt so, als hätten sie in den letzten 4 Tagen nochmal kurz die gemacht. Der Rest war gut. Detroit hat nochmal einen klaren Schritt in die gute Richtung gemacht. Es fühlt sich besser an, es fühlt sich immersiv an.
Ich habe mir da noch das Making-of angeguckt. Ich rate übrigens allen, die Extras im Spiel noch nicht anzugucken, weil da sind gewisse kleine Spoiler drin.
Mhm.
Auf jeden Fall, als ich dann, es tut mir fast ein bisschen leid, aber als ich dann gemerkt und gesehen habe, mit wie viel Aufwand die Szenen produziert haben, also Dinge nachgebaut in der Turnhalle und dann mit Schauspielern und all die Punkte auf dem Gesicht und auf dem Körper und alles, musste ich dann sagen, also für das sie es so aufwendig gemacht haben, ist es mir im Spiel zu wenig aufgefallen.
Ja.
Ich hatte im Spiel nicht das Gefühl so, oh, wenn der Charakter jetzt rennt, sieht das viel besser aus als in Uncharted.
Ich glaube, das liegt auch an einem Kameratrick. Viele der Kameras in Detroit sind relativ klar. Es sind relativ langsame Bewegungen, auch in hektischen Momenten. Also ich sage immer relativ zu anderen Spielen und so weiter. Uncharted hat mit sehr, sehr vielen cineastischen Tricks gearbeitet. Kamerapositionen, Kameraschnitte und so weiter. Weswegen es auch ein bisschen besser rüberkommt. Eher wie ein Actionfilm. Was mich bei Detroit halt einfach immer wieder packt, sind die sehr, sehr intelligent gesetzten Kameramomente bei grafisch sehr schönen, aufwendigen Momenten.
Ja, ja.
Und der Fakt, dass, da kann halt auch Uncharted nicht im Entferntesten mithalten, dass die Story halt einfach so unfassbar packend ist und auch emotional, dass man mega oft halt einfach über diese kleinen Schnitzer automatisch hinweg sieht.
Ja, ja.
Und dazu möchte ich auch noch sagen, ich habe jetzt viel Kritik am Spiel angebracht bisher. Ich will jetzt nicht irgendwie als der mega arrogante ich hab schon besser gesehen rüberkommen. Das Spiel ist ohne Frage ein Meisterwerk. Das ist nicht ein Wort, das ich sehr oft verwende in dieser Szene. Das Spiel ist ein Meisterwerk. David Cage, ganz, ganz großes Kino. Alle Leute, alle Darsteller, die dabei waren, ein Riesenjob. Aber halt, vielleicht liegt es auch daran, dass es lange gehypt wurde. Lange immer wieder so ein bisschen Informationen, dass lange dieses Bild genährt wurde von, das wird alles aus dem Wasser blasen, was du je gesehen hast.
Ja.
Technisch, grafisch, narrativ, das hast du noch nie gesehen. Was es auf jeden Fall aus dem Wasser bläst, ist das Narrativ. Das ist
ja
für mich klar. Die anderen, nö. Gut, hervorragend, packend, schön, aber nicht aus dem Wasser blasen.
Ja, ich will hier dir wieder mal zustimmen und auch nochmal anmerken, wir meckern hier auf sehr, sehr hohem Niveau.
Mhm.
Ich hätte auch gedacht, vielleicht wird es noch ein bisschen besser, nachdem ich den Aufwand gesehen habe. Und Quantic Dream macht ja auch Mocap für Filme, wenn sie mal genau, nicht gerade an einem Spiel arbeiten. Also die wissen ja schon, wie es geht.
Ja, die kennen das gut.
Es hat wirklich funktioniert.
Mhm.
Und hier müssen wir unbedingt mal den Schwenk machen zum, ich hätte jetzt schon fast gesagt, Selling Point des Spiels. Eigentlich schon fast Selling Point fast jedes Quantic Dream Spiels.
Ja.
Hier geht es um die Entscheidungen. Wir wollen die Entscheidungen, vor allen Dingen die späteren, jetzt nicht spoilern. Wir wollen mehr ein bisschen über die Entscheidungsfreiheit reden. Plus, wir wollen einmal mehr ergründen, ja, haben wir jetzt wirklich hier Entscheidungen, die auch echte Auswirkungen haben? Oder werden wir einmal mehr ausgetrickst? Smoking Mirrors ist da immer so das Stichwort, das immer gefallen ist im Vorverlauf. So viel vorweg, beides. Wir haben immer noch nicht relevante Entscheidungen, wir haben aber viel mehr relevante Entscheidungen.
Mhm.
Und was mir besonders gefällt, was wir hier jetzt haben, was wir früher, das heißt Indigo Prophecy, Heavy Rain, Beyond Two Souls, nicht hatten, ist Transparenz. Hier bekommst du am Ende einer Szene eine Flowchart, wie sagt man das, so einen Ablaufsbaum, so ja, frei übersetzt auf Deutsch, wo du siehst, ah, hier war ich an dem Punkt, ich habe mich so entschieden, hier hätte es noch drei weitere Möglichkeiten gegeben, die ich jetzt nicht kenne.
Mhm.
Und dann geht's weiter, ah, da der Punkt, diese Entscheidung, also der Baum, der breitet sich so vor dir aus. Und du siehst da jetzt, ah, da war es egal, was ich gewählt habe, spielt keine Rolle. Und oh, da gibt's drei andere Verläufe, da gibt's drei andere Entscheidungen.
Finde ich gut, finde ich eine coole Entscheidung. Macht's auch interessant zu sehen, oh, okay, da hätte ich noch 8 andere Dinge machen können. Was ich aber auch sehr wichtig finde, und das haben sie eigentlich immer gut hingekriegt, Quantic Dream, ist, dass nicht sofort klar wird, wenn du bei einer Entscheidung stehst, es eröffnet sich dir nicht sofort, ob das jetzt eine sehr, sehr wichtige Entscheidung ist, eine sehr weichenstellende Entscheidung oder eigentlich eher nicht. Teilweise werden auch Entscheidungen, die im Spiel sehr, sehr dramatisch und sehr hektisch und intensiv rübergebracht werden, Musik, Zeitlimit und so weiter, sind im Endeffekt gar nicht ganz so wichtig.
Ja, das ist interessant, ja.
Andere eher kleine Entscheidungen, von denen du denkst, eigentlich egal, machst du mal, haben dann plötzlich sehr viel mehr Auswirkungen, wie du denkst. Und das finde ich interessant, weil wenn die Relevanz dieser Entscheidungen in jedem Fall oder in fast jedem Fall immer sehr einfach vorhersehbar wäre, dann wäre es nicht mehr so spannend, weil man dann nicht mehr so gespannt wäre und dann nur noch richtig ganz vorne ans Sofa sitzt, wenn mal die Musik ein bisschen dramatischer ist.
Ja, ja.
Und das finde ich schon sehr gut gelöst so.
Man wird da ziemlich oft im Dunkeln gelassen und das eigentlich im positiven Sinne, gerade wie du sagst, ich sehe der Entscheidung nicht unbedingt an, wie wichtig sie ist.
Mhm.
Entsprechend will ich dann vielleicht auch das Spiel weniger austricksen. Ich gehe da nicht plötzlich irgendwas googeln oder so, was ich jetzt sowieso niemandem empfehle, dann ist es gar nicht mehr lustig.
Genau.
Was ich doch noch ehrlichkeitshalber sagen muss, wir spielen ja, wie schon gesagt, in Szenen. Ich erfinde jetzt was. Wir müssen flüchten. Wir können zu Fuß flüchten, wir können mit dem Bus flüchten, wir können mit dem Auto flüchten. Das sind meine drei Enden. Ich bin mit dem Bus geflohen und sehe den Flowchart am Ende und sehe, ah, da gibt es noch zwei Möglichkeiten, die ich nicht kenne. Das nächste Kapitel startet, wir kommen irgendwo an. Das heißt, eigentlich egal, welches Ende ich gehabt hätte in der Szene zuvor, die Szene danach hätte genau gleich angefangen. Ist irgendwie logisch, weil sonst gehen die Bäume so weit auseinander. Aber ein bisschen Tricks gibt's dann da halt doch schon noch.
Hm, genau.
Aber irgendwann ist's dann wirklich so, und das meine ich war noch nie so in einem Quantic Dream Spiel, dass dann wirklich andere Szenen kommen. Gerade logischerweise gegen Ende, weil da ist's dann auch ein bisschen einfach, weil da nachher nicht mehr so viel folgt, was passen muss. Nur so viel voraus, gerade gegens Ende kann man dann schon sehr Unterschiedliches erleben.
Also die Story kann sich massiv verändern. Ich glaube, Cage hat gesagt, die Story geht auch gut weiter, wenn einer der Charaktere stirbt. Das stimmt ja auch. Sie sind ja auch nicht an der Hüfte zusammengewachsen.
Ja, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, es gibt Charaktere, die sehr früh sterben können. Und wenn ich mir jetzt zurückblickend überlege, wenn ich da gestorben wäre, wäre es schon sehr schade gewesen, weil dann hätte ich doch noch sehr viel vom Spiel verpasst.
Stimmt.
Also der Speedrun des Spiels ist wahrscheinlich mit möglichst vielen Charakteren möglichst früh zu sterben.
Ja, vermutlich. Okay, außer du willst 100%.
Ja. Motiviert dann aber auch mit Blick auf den Wiederspielwert. Gerade
absolut.
Wenn ich den Flowchart sehe und sehe, ah, hier habe ich noch 23 Optionen, seien jetzt die tragend oder nicht, noch offen, noch unentdeckt, ja, dann starte ich die Szene nochmal, starte ich das Kapitel nochmal und spiele dann einen anderen Weg und so kann ich eigentlich Schritt für Schritt den ganzen Baum freischalten.
Trotzdem, Wiederspielwert ist halt bei Singleplayer-Spielen immer, ja, eine gedämpfte Erfahrung, weil man weiß ja grundsätzlich jetzt, was passiert und was passieren kann, so im Grundsatz. Also ich bin ja auch beim ersten Durchspielen. Ich glaube aber nicht, dass wenn jetzt bei einer Szene ein Charakter stirbt, dass dann die gesamte Storyline der anderen beiden Charaktere komplett anders ist. Also so sehr, dass ich denke, meine Güte, die haben ja noch eine Story geschrieben.
Ja, stimmt schon, ja, ja.
Es ist halt nie dasselbe wie das erste Mal. Aber es stimmt schon, also ich bin jetzt, ich kann es jetzt nicht abschätzen, aber ich würde jetzt so aus Spannungsbogen raus behaupten, dass ich so 2/3 durchs Spiel bin.
Ja, kommt ziemlich genau hin. Also ich würde meinen, du hast noch 3-4 Stunden vor dir.
Okay, sehr schön, da freue ich mich drauf. Und dennoch kann ich schon sagen, eigentlich würde mich schon jetzt noch interessieren, was passieren würde, wenn ich jetzt da halt das nicht gemacht hätte. Oder wenn ich es halt gemacht hätte. Relativ bald muss man sich die Frage stellen mit einem bestimmten Charakter, eigentlich mit allen, aber mit einem bestimmten stärker, möchte ich einen sehr aggressiven Weg fahren oder möchte ich einen sehr diplomatischen Weg fahren? Und ich habe mich dann für den diplomatischen entschieden. Mit dem einfachen Gedanken, die ganze Idee dahinter ist ja, dass ich nicht sein möchte wie diese Menschen, die ihre Androids schlecht behandeln.
Also das bist jetzt du, das kannst du selber so entscheiden.
Ja. Das bin jetzt ich und da spiegelt sich dann halt auch schon krass wieder, wie ein Mensch im echten Leben ist. Und ich würde jetzt mal ganz grob behaupten, die meisten Menschen, die jetzt dieses Spiel spielen, entscheiden im ersten Playthrough, wie sie im echten Leben entscheiden würden.
Ja.
Und das, finde ich, hebt Quantic Dream Spiele oder jetzt Detroit von der ganzen Masse von entscheidungsbasierten Spielen auch ab und macht es erst zu einem so guten Spiel. In vielen Spielen verhältst du dich automatisch so, wie du es im echten Leben nicht machen würdest, weil es ist halt nur ein Spiel, ist ja eh egal, jetzt kann ich mal ein Arschloch sein und so weiter und so fort. Und das schon beim ersten Durchspielen. Und bei Detroit ist mir das nie in den Sinn gekommen, so, oh, ist doch egal. Auch wenn ich mal was Drastisches gemacht habe, war es, weil irgendwas in mir sagte, das ist jetzt ein Opfer, das du bringen musst. Das ist jetzt fürs große Ganze. Und ich habe auch, frag meine Viewer, ich habe auch teilweise bei zeitbasierten Entscheidungen Pause gedrückt. Gott sei Dank kann man das dort.
Das ist natürlich fast ein bisschen gecheatet.
Ein bisschen gecheatet, ja. Aber meine Viewer halt gefragt, was denkt ihr? Und zwar nicht, weil ich dachte so, jetzt wächst du mal den Chat wieder ein bisschen auf, bringst du mal die Leute ein bisschen rein, sondern weil ich echt nicht wusste, was jetzt hier die bessere Lösung ist.
Ja, ja.
Weil es halt entgegengesetzte Lösungen sind, die nicht sofort einen sehr starken Good Guy, Bad Guy Wert an sich haben.
Ja, ja.
Das haben sie schon sehr, 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 sehr gut gelöst. Also ich spiele dieses Spiel, würde ich jetzt mal behaupten, bislang zu 90%, gerade wie ich gesagt habe, am Anfang war ich so, machst du mal was. Aber seit den ersten 1-2 Szenen spiele ich echt so, wie ich im echten Leben mich entscheiden würde. Das, glaube ich, ist speziell für Videospiele.
Gerade bei den Entscheidungen will ich dann nachher im Fazit noch so einen Punkt anmerken, der mich ein bisschen gestört hat. Aber hier noch im Entscheidungskapitel quasi wollen wir noch ganz einen kurzen Blick auf David Cages Versprechen werfen. Ich habe mir die absichtlich mal rausgesucht und hier notiert, weil ja der ja jetzt nicht gerade Level Peter Molyneux, aber doch schon früher immer mal wieder gerne versprochen hat, hier tausende Enden und alles hat Einfluss und am Ende war es dann so ein bisschen, ich kann machen, was ich will, es endet fast immer gleich und am Ende habe ich 3 Entscheidungen für 3 Enden, so ha, wow. Er hat versprochen, Charaktere können sterben und die Handlung geht trotzdem weiter. Das stimmt, das hat er gehalten.
Mhm.
Außer natürlich, wenn alle tot sind, ist wahrscheinlich das Spiel halt einfach durch. Ja, ist ja klar. Dann die Story wird durch Handlungen erzählt und nicht durch Cutscenes. Ja, sowohl als auch. Da sind wir so ein bisschen mittendrin. Dann keine Smoking Mirrors, also keine solche Entscheidungstricksereien. Andere Entscheidungen führen zu anderem Verlauf. Jetzt endlich. Haben wir drüber geredet, beides. Es gibt noch Smoking Mirrors, aber es gibt jetzt mehr Entscheidungen, die wirklich echten Einfluss haben. Das hat er so halb gehalten. Und dann hat er noch versprochen, dass die Story der einzelnen Charaktere sich gegenseitig beeinflusst. Ich sag's mal so, am Anfang gar nicht und je weiter wir fortschreiten, je weiter können wir uns beeinflussen. So, ich würde behaupten, ja, das hat er gehalten. Macht's ihn so.
Mhm. Cage ist nicht jemand, der dafür bekannt ist, das Blaue vom Himmel herunter zu versprechen und es dann nicht zu halten.
Ja, ja, der wird für anderes gehatet. Das hatte ich auch irgendwie krass gefunden. Ich will jetzt nicht zu weit abweichen, Aber es gibt da Leute da draußen, die aus mir nicht erfindlichen Gründen irgendein Problem mit ihm haben und sobald er wieder was rausbringt, dann ziehen die sich das rein und hoffen einfach was zu finden, an dem sie ihn dann aufhängen können. Also seine Spiele sind frauenfeindlich und er bedient nur Klischees und es ist alles in your face und irgendwie ausgelutscht, zum Beispiel die Apartheid-Sache, die wir vorhin mal besprochen haben im Bus, das ist ja viel zu deutlich und dann dachte ich mal, come on, guys.
Ja, ja, eben, aber guys, es gibt Menschen, die aus persönlichen, soziopolitischen Beweggründen, gerade bei sehr realistischen, sehr emotional geladenen Spielen versuchen, irgendwas Schlechtes zu finden, weil sie sich gerne angegriffen fühlen. Ich will jetzt nicht zu politisch werden, aber das ist schon etwas, das mir auffällt. Abgesehen davon, Erfolg macht Neid. Wenn du ein guter Irgendwas bist in deinem Feld, wenn du in deinem Feld jemand bist, der heraussticht durch positive Arbeit, wird es immer jemanden geben, der nur darauf wartet, bis du was Neues rausbringst, damit man es zerpflücken kann. Das sind dann vielleicht Spielejournalisten, die ein bisschen Neid verspüren drauf, wie erfolgreich und wie kreativ Cage halt ist. Kollegen von ihm, die ihm das nicht gönnen. Detroit ist kein perfektes Spiel. Es hat seine Schwächen, die darf man auch gerne hervorheben. Man darf auch sagen, das haben sie jetzt nicht so sauber gelöst. Aber es ist ein sehr, sehr, also gerade in Relation zu den anderen Spielen, die man heute so kennt, sehr gutes Spiel, ein hervorragendes Spiel.
Damit sind wir eigentlich schon fast im Fazit. Ich will das hiermit auch noch offiziell eröffnen, bevor wir dann zu einem Schlussplädoyer kommen, wenn man so sagen will. Mhm. Vielleicht noch so ein paar Detailpunkte, Positives, Negatives. Ich habe mir da einiges aufgeschrieben. Ich möchte da einen Punkt gleich vorwegnehmen und da an das von dir Gesagte anknüpfen. Ich finde halt, die Quantic Dream Spiele sind in der heutigen Spielelandschaft immer noch sehr einzigartig.
Absolut.
Also das Genre interaktives Drama ist sehr rar. Es gibt noch ein paar Telltale-Spiele, ja. Mhm. Und dann gibt es ab und zu noch was, ein aktuelles Beispiel, A Way Out. Mhm. Da haben wir auch einen Podcast zugemacht, der wird auch verlinkt sein in den Shownotes. Ja, da ist cineastisch und filmisch und weniger Gameplay und mehr Narrativ, aber im Großen und Ganzen sind die doch immer noch selten. Entsprechend ist das für mich immer was sehr Erfrischendes, das ich immer mal wieder gern spiele, als Kontrast zu dem Gameplay-Heavy-Stuff, den ich halt sonst immer spiele.
Stimmt schon. Momentan sind Multiplayer-Spiele halt der absolute Boom. Singleplayer-Kampagnen werden, ich weiß nicht, ob ich sagen kann, je länger, desto mehr, ein bisschen einfach noch so zusätzlich in den Spielen gemacht, damit man es noch hat, weil es sich noch so gehört. Da ist es schon schön, wenn man wieder mal so ein Singleplayer-Ding spielen kann. Sehr story-lastig, sehr story-heavy, wo man nicht einfach irgendwelche Missionen annimmt in einer offenen Welt. Ja, aber mir gefällt das, zwischendurch mal sowas extrem Storylastiges zu spielen. Es ist halt ein bisschen wie wenn man zwischen dem Zocken mal Netflix guckt.
Ja.
Nur interaktiver halt. So kommt es mir ein bisschen rüber.
Ja, dann will ich noch mit ein paar positiven Punkten hier weitermachen. Die Transparenz, die neu gewonnene, habe ich ja schon erwähnt. Da muss ich nicht mehr viel dazu sagen. Fand ich sehr schön. Wenn er schon trickst, dann darf er mir es dann nachher irgendwie auch sagen, dass ich auch sehe, was kann ich noch tun, was habe ich verpasst, was kann ich nicht tun. Den Wiederspielwert, den mag ich auch. Wobei, ich rate jedem, spielt es erstmal einfach normal durch und geht dann erst nachher in die Kapitelansicht und spielt da nochmal was. Aber finde ich eigentlich gut. Und du hast es mit Netflix-Serie gucken eigentlich schon umschrieben. Das Gameplay ist recht entspannt. Und das schätze ich als Person, die jetzt halt doch so Verpflichtungen hat, tagsüber irgendwie schon, wenn ich am Abend einfach auch mal ein bisschen casual spielen darf, so um das böse Wort jetzt noch anzustrengen und einfach das so ein bisschen reinziehen kann, ohne dass ich mich dann am Abend bei meinem Hobby auch nochmal anstrengen muss.
Ja gut, also die Quicktime-Dinger haben es in sich. Ich spiele sie im normalen Spielmodus. Ich muss schon sagen, da ist die Zeit schon sehr knapp für einzelne Eingaben zum Teil. Also das
okay.
Gefühlt schneller als ja eben Heavy Rain und andere Quantic Dream Spiele. Ich habe zwar jetzt fast immer alle QTEs hingekriegt, das verwundert mich selbst, weil ich sitze dann halt echt plötzlich mit dem Controller in den T-Rex-Armen, mit dem eingezogenen Ellbogen vor dem Monitor. So. Trotzdem fand ich zum Teil schon, boah, jetzt haben sie aber nochmal richtig Gas gegeben damit.
Man darf da auch sagen, auch im normalen, also leicht anspruchsvolleren Schwierigkeitsgrad von den beiden, darf man schon bei den QTEs ab und zu ein bisschen failen. Der Klassiker, wie bei allen QTEs, sind halt Prügeleien Und wenn du da mal zwischendurch eines verpasst und eine abkriegst, ist das nicht ganz so schlimm. Finde ich gut.
Mhm, absolut. Was ich vielleicht noch anbringen könnte, wäre, die drei Charaktere wurden eigentlich sehr, sehr schön designt. Also nicht jetzt grafisch, sondern es wurden aus meinen Augen die drei interessantesten charakterlichen Konflikte oder emotionalen Konfliktsituationen in einen Charakter überführt. Einerseits der absolute High-End-Android, der sehr dediziert auch für den Staat ja arbeitet und sich eigentlich ja gegen die anderen, gegen diese aufständischen Androiden stellt.
Wobei, wenn ich da schnell klug scheißen darf, der ist von Cyberlife, der ist eigentlich privat, aber weil Cyberlife halt so eine Marktmacht hat, wirkt er schon fast staatlich, aber er wird eigentlich vom Unternehmen geschickt, nicht vom Staat.
Ja, er wird vom Unternehmen geschickt, aber natürlich auch, weil das Unternehmen sich beim Staat eine gute Position erkaufen will.
Ja, absolut.
Wir schicken euch unser neuestes Ding, damit ihr einfacher arbeiten könnt.
Ja, die wollen ja unbedingt mehr Androids verkaufen, also die können ja, sich's klar. nicht leisten, dass sich da rumspricht, dass der irgendwie ausrastet und dich dann im Schlaf erdrosselt.
Genau. Und die andere Kara ist die unsichere, scheue, sehr emotionale, mutterhafte Figur. Und Marcus ist der konfligierte Anführer oder halt eben Nicht-Anführer der Revolution. Das sind drei Storylines innerhalb dieses Settings, wo ich finde, da haben sie die drei sehr schöne Teile rausgepickt. Der Android, der eigentlich noch auf der, ich sage mal, Anführungsschlusszeichen, richtigen Seite steht, wie er eigentlich sollte. Der mütterliche Android, der schützende Android und der drückende, pushende, vielleicht ein bisschen aggressivere und revolutionäre Android. Und das sind echt genau die Charaktere, die du jetzt in einem Film darüber haben würdest, weil das die drei wichtigsten und interessantesten Storylines sind, die du in so einem Setting überhaupt erfinden kannst.
Interessant eigentlich, dass genau der Android, der selber das friedlichste und schönste Leben hatte, dann derjenige ist, der die Revolution gegen die Menschen anstrengt.
Naja, gut, oh, da hast du jetzt aber einen großen Teil ja rausgelassen. Also ich glaube, dass Marcus durch dieses Erlebnis durchgehen muss, das prägt ihn halt. Das startet halt macht aus diesem Funken, den er vielleicht von Karl in sich trug, dieses Feuer. Sonst hätte er sich vermutlich nicht so stark aufgelehnt.
Jetzt haben wir positive Punkte hier hinten raus nochmal erwähnt. Hier noch ein paar negative, insoweit wir die nicht jetzt im Verlauf der Episode schon angesprochen haben. Ich habe schon gesagt, ich war am Anfang ein bisschen verwirrt, bis ich dann gemerkt habe, dass ich halt einfach als anderes Connor-Modell spiele. Zur Verwirrung beigetragen hat, dass man später noch einen Charakter trifft, der ebenfalls ein Modell ist, das man schon mal gesehen hat, nämlich das Modell aus der ersten Geiselszene ganz am Anfang. Ich habe da quasi schon einen Twist gerochen, der eigentlich dann gar keiner war, weil ich einfach das Ganze falsch verstanden habe.
Okay.
Ging jetzt mir so, anderen wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich war ich einfach zu doof. Es gibt Leute, die Ladezeiten kritisieren. Ich muss sagen, während man spielt, erlebt man kaum Ladezeiten. Es gibt Ladezeiten, wenn man das Spiel nach einer Session wieder startet. Ja, fällt schon ein bisschen auf, aber mein Gott, also man kann damit leben.
Ist nicht schlimm.
Dann, es gibt noch die wichtigen In-Your-Face-Entscheidungen, wo ich dachte, ja, das ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen durch. Was mir manchmal auch gefehlt hat, ist, dass ich gewisse Entscheidungen nicht treffen konnte, die ich eigentlich jetzt selber hätte treffen wollen, dass es meine Option nicht gab oder dass es die Option Nichts machen nicht gab, kann ich aus einer Spieldesign-Perspektive verstehen und hier bei den Entscheidungen gleich auch noch einen Kritikpunkt mit hin, den habe ich vorhin mal angedeutet und jetzt hier gegen Ende verschoben. Ich wusste bei gewissen Entscheidungsmöglichkeiten nicht, was sie bewirken werden. Also ich konnte im Voraus die Tragweite meiner Entscheidung nicht abschätzen, beziehungsweise ich war durch die Option fast ein bisschen irregeleitet. Ich dachte dann, aha, ja, das klingt gut, das will ich machen, dann drücke ich das und dann passiert aber eigentlich ein ganz anderer Dialog. Er sagt dann was anderes, als ich eigentlich gedacht hatte. Der Outcome ist dann ein anderer, so, ja, cool.
Das ist so ein altes Spielproblem. Das ist ein altes RPG-Spielproblem. Bei RPGs, wo man eine 1 bis 4 oder 1 bis 3 Möglichkeiten Entscheidung gekriegt, was man jetzt sagen will, ist meistens nur ein Wort da. Die Aussage hat dann aber einen leicht anderen Kommunikationswert, wenn sie dann gesprochen ist. Und man denkt dann, ja, Hä? Aber das ist ja nicht das.
Ja, genau.
Das hatte ich schon bei Dutzenden Spielen, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob sie das je verbessern können, weil ich glaube nicht, dass man einen Satz mit Tonalität und Körpersprache in ein einzelnes Wort packen kann, ohne dass es dann irgendwann zu flach wird in der gesprochenen Kommunikation. Abgesehen davon finde ich, wie ich ja gesagt hatte, es interessant, dass bestimmte Entscheidungen überhaupt nicht klar jetzt sagen, wie sich das jetzt auf die Story auswirkt. Also gar nicht, nicht mal schätzungsweise.
Du bist natürlich da bewusst auch auf einem schmalen Grat. Du willst ja auch nicht zu viel vorweg verraten, wäre dann auch nicht witzig. Ja, ich hätte jetzt Quantic Dream zugetraut, weil die gerade so auf die Entscheidungen setzen, weil das ihr Selling Point ist, dass die da vielleicht ein bisschen fortschrittlicher sind und das irgendwie gelöst haben. Aber naja, halb so wild.
Okay.
Steuerung haben wir angesprochen, da will ich keine Worte mehr zu verlieren. Unsichtbare Wände ist auch wieder so eine Sache, verstehe ich von einer Game Design Perspektive her. Am Anfang kann man es noch über die Story begründen. Man sagt, hey, du bist ein Android, du bist noch nicht aus deiner Software ausgebrochen, du musst gehorchen. Du kannst jetzt halt da nicht die Straße runterlaufen, weil das ist nicht deine Mission. Entsprechend sperre ich dich hier. Später, nach unserem digitalen Ausbruch, Auferstehung, wie auch immer man das nennen will, kann man das halt so nicht mehr begründen. Ja, ich kann damit leben. Immerhin sind die unsichtbaren Wände ein bisschen schön so eingepflegt in die Welt. Wir haben ja kein HUD, wir haben keine Lebensanzeige, wir haben nichts. Alles, was wir lesen müssen oder so, ist irgendwo in die Welt eingeflochten. Macht auch Sinn bei einem cineastischen Spiel.
Wir haben ja schon ein HUD, also bestimmte Messages poppen ja auf, sind dann aber in der Welt drin, also nicht so übers Bild gelegt,
ja.
Was mir auch sehr gefällt.
Und dann haben wir noch den klassischen, bei Heavy Rain gab es das auch mit einem Charakter. Scan-Modus haben wir jetzt gar noch nicht erwähnt vorhin. Da wird halt alles gescannt und farblich reduziert und dann sehen wir dann halt, das sticht raus, das ist mein Ziel. Das ist dann so ein klassischeres HUD eigentlich.
Aber nicht alles. Also man kann immer noch bestimmte Dinge finden, die man auch mit dem Scan nicht gefunden hätte.
Zum Glück, wäre ja ein bisschen witzlos sonst.
Absolut, ja, auf jeden Fall.
Dann habe ich, und das hat mich doch ein bisschen gestört, eine ludonarrative Dissonanz erlebt. Und zwar war es bei mir so, dass die Bevölkerung im Verlauf des Spiels den Androiden gegenüber sehr positiv gestimmt war oder immer positiver gestimmt war. Und dann kann man ab und zu mal den TV einschalten, dann kommen immer Newsberichte oder manchmal kommen die auch wirklich eingeblendet. Du musst sie eigentlich gucken, weil sie Teil einer Cutscene sind.
Ja.
Und da war dann immer die Rede von, die Androiden, die Terroristen und jetzt stehen wir vor harten Zeiten und gefährlich und so. Aber meine Public Opinion war total hoch. Da hat sich die Cutscene nicht an meine Entscheidungen, nicht an meinen Spielverlauf angepasst. Und das fand ich ein bisschen störend.
Ja gut, einerseits bei mir war die Public Opinion lange eher tief.
Dann passt's noch.
Aber überleg dir doch mal Folgendes. Wir beschweren uns doch immer darüber, über die mediale Verzerrung. Wir beschweren uns doch darüber, also gerade ich, der ja jetzt, ich kriege das ja jeden Tag um die Ohren geschlagen, die mediale Dissonanz, also die mediale Verzerrung, dass Medien diese Gatekeeper-Funktion haben und erst durch ihre Berichterstattung entscheiden, was für die Gesellschaft überhaupt ein Diskussionsthema ist und auch wie diese Diskussion im Grundsatz sozusagen farblich gestaltet ist, wie tendenziös diese Nachrichten formuliert sind. Wir haben jetzt schon viele Newsstationen und Zeitungen und so weiter, die sehr oft und auch dafür bekannt sind, tendenziös zu berichten, weil es halt mehr Einschaltquoten bringt, mehr Leser, mehr Klicks, was es auch immer sei.
Ja.
Ich habe das von Anfang an so aufgenommen.
Aus der realistischen Sicht, von der Warte her, muss ich dir recht geben. Ich glaube, das Problem ist hier, dass es gerade Detroit Become Human ist, wo ich eine andere Erwartungshaltung habe. Hier achte ich gerade besonders drauf, passt sich die Umgebung meinen Entscheidungen an. Und entsprechend ist es mir wahrscheinlich genau deshalb gerade hier aufgefallen. In jedem anderen Spiel wäre es mir wahrscheinlich nicht aufgefallen.
Finde ich fair, aber ich finde, dass es immer noch realistisch ist. Gerade dadurch.
So kann man es gut begründen, doch. Einen Negativpunkt, den ich hier noch schnell erwähnen muss, das habe ich auf Konsole noch nicht so oft erlebt, die Konsole ist auch nicht so bekannt dafür. Das Spiel ist mir einmal abgestürzt, nur einmal, nachher zum Glück nie wieder, keine Ahnung warum. Ich will es hier aber einfach erwähnt haben, weil es halt sehr nervig ist. In meinem Fall war es nicht so tragisch, ich hatte keine Savegame-Corruption oder irgend sowas. Ich musste dann halt einfach das Chapter nochmal von vorne spielen. Ja, haben wir hinten raus noch ein paar berühmte letzte Worte, bevor wir den Deckel hier auf diesen Game Talk drauf machen?
Danke nochmal, dass ich hier sein durfte. Wer eine PS4 hat oder sich überlegt, wer sich jetzt schon überlegt, eine PS4 zu kaufen und das auch finanziell stemmen kann, der hat jetzt mit Detroit Become Human und auch dem kommenden Red Dead Redemption 2 aus meiner Sicht 1 bis 2 absolut unumgängliche Argumente für die Anschaffung.
Ja, God of War und so weiter, also die PS4 muss sich da nicht verstecken.
Mindestens 1 bis 2, da sind ein paar sehr gute Exclusives dabei. Wer sagt, ja, deswegen kaufe ich jetzt keine PS4, verständlich, der kann ja bei mir im Stream reingucken.
Wird natürlich verlinkt sein, ich sag nochmal die Shownotes, gametalk.fm/Detroit Become Human, da ist alles verlinkt.
Genau, ich bin immer Montag, Dienstag, Donnerstag und Sonntag live ab 8 Uhr mitteleuropäische Zeit. Würde mich freuen, ein paar zu sehen, auch wenn ihr sagt, dass ihr jetzt über den Podcast dazu gekommen seid, dann gebe ich euch einen extra Kuss auf die Backe.
Mir auch.
Dir auch, 2 sogar auf beide Backen. Ich sage jetzt nicht, welche Backen.
Nee, das ist unser Geheimnis.
Das ist unser geheimes Geheimnis, das wir jetzt nicht mehr erzählen werden. Nee, aber wirklich vielen Dank. Detroit ist ein Spiel, das wir jetzt noch die ganze Nacht besprechen könnten. Umso mehr freue ich mich jetzt schon darauf, wenn ich es wieder weiterspielen kann, was leider erst wieder Montag ist. Aber ein absolut großartiges Spiel, ein Meisterwerk, wie ich es schon mal gesagt habe. David Cage, Gratulation, auch die ganzen Schauspieler. Und wer zwischendurch mal auf Twitch unterwegs ist, sollte sich unbedingt noch mal googeln, wie der Schauspieler von Connor heißt. Ich weiß es nicht mehr, weil der streamt jetzt auch auf Twitch.
Ah, echt?
Der streamt seinen Playthrough von Detroit auf Twitch für jeweils ein paar tausend Zuschauer, logischerweise.
Cool.
Ist ein richtig netter Dude. Ich habe mal ganz kurz reingeschaut. Und er streamt zusammen mit seiner Verlobten. Und wenn ihr schon bei der einen Stelle seid, bei Detroit, wo die Umgebung, wo sich die Charaktere bewegen, ein bisschen schlüpfriger ist, dann kann ich euch sagen, diese Dame, seine Verlobte, ist die Darstellerin der Tracy-Modelle.
Ah, interessant. Den Stream oder wenn es sogar irgendwelche YouTube-Videos davon gibt, werde ich die natürlich verlinken in den Shownotes. Ich würde abschließend sagen, ich fand das Spiel auch sehr gut. Mir hat es sehr gefallen. Ich habe genau bekommen, was ich erwartet habe. Ich habe eine Steigerung erwartet zu den geistigen Vorgängern. Die hat es jetzt auch gegeben. Ich bin happy. Ich würde es nicht in so hohen Tönen loben wie du, aber ich bin trotzdem sehr, sehr positiv gestimmt dem Spiel gegenüber. Ich will auch nicht irgendwie die Dialoge und David Cage und so hier zu fest kritisieren. Ich nehme es, wie es ist und ich bin happy damit.
Sehr schön.
Gut, dann hier hinten raus, Thomas, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich einmal mehr bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, hier im Game Talk vorbeizuschauen und mit mir über Detroit zu plaudern.
Ja, gerne.
Und dir da draußen am Empfangsgerät danke ich natürlich auch fürs Reinhören. Wie immer würde ich mich freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder reinhörst. Bis dahin wünsche ich viel, viel Spaß beim Spielen, vielleicht sogar mit Detroit Become Human. Tschüss.
Tschüss.
Thank you for listening to Game Talk. For further information, please visit Game Talk FM. Till next time.